SWR 2 Wissen.
Einige der Pflanzen, welche der Gegenstand des Garten- und Ackerbaus sind, haben seit den fernsten Jahrhunderten das wandernde Menschengeschlecht von dem einen Erdstück zu dem anderen begleitet. Alexander von Humboldt.
Samstags auf einem Wochenmarkt in Köln. Kunden beladen mit Rucksäcken, Taschen und Tüten schieben sich langsam von einem Stand zum anderen. Lautstark preisen die Händler ihre Waren an. Spargel, Bohnen, Erbsen, Kohl, Kartoffeln, Gurken und Tomaten, Äpfel, Birnen, Melonen, Erdbeeren und Rhabarber. Das Angebot ist riesig. Diese bunte Vielfalt an essbaren Pflanzen scheint heute selbstverständlich. Ohne Getreide, Gemüse und Obst gäbe es kein Brot, kein Müsli, keine Nudeln oder Spätzle, keinen Linseneintopf und keine Kürbissuppe, keine Bratkartoffeln oder Pommes. Aber vieles, was wir heute für urdeutsch halten, stammt aus fernen Weltregionen.
Pflanzen mit Migrationshintergrund. Wie Erbsen und Kirschen zu uns kamen. Eine Sendung von Claudia Heisenberg.
Da ja alle Pflanzen in Mitteleuropa fremd sind, haben sie überhaupt unsere Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, erst ermöglicht. Denn Sie müssen sich vorstellen, vor Beginn der Landwirtschaft lebten ja in Mitteleuropa nur ein Bruchteil der Menschen, die heute hier leben, wenige hunderttausend vielleicht, die also riesige Räume brauchten natürlich, um ihr Wild zu jagen und ihre Beeren und Pilze und andere Pflanzen zu sammeln. Und erst durch die Landwirtschaft war ja überhaupt diese enge Besiedlung von Landschaften möglich. Auch die Bildung von Dörfern, Städten, Transportwesen bis hin zum Bankwesen und Wechselwirtschaft ist alles nur durch Landwirtschaft möglich und nötig geworden, beides.
Wie sehr Nahrungspflanzen das gesellschaftliche und soziale Leben der Menschen im Laufe der Zeit verändert haben, hat Professor Thomas Miedaner von der Landessaatzuchtanstalt an der Universität Stuttgart-Hohenheim in einem Buch beschrieben.
Ja, mir ging es eigentlich darum, die Geschichte dieser Kulturpflanzen, die für uns ja selbstverständlich sind, die wir mit Brot und mit Gemüse im Supermarkt kaufen, einfach zu erläutern und klarzumachen, dass es eigentlich nichts Selbstverständliches ist und dass eben sehr, sehr viel Arbeit vieler Jahrhunderte hinter diesen Pflanzen stecken, bis sie so weit waren, wie wir sie heute kennen.
Harte, säuerliche Holzäpfel wurden zwar schon von den Bauern der Jungsteinzeit geerntet, waren aber nur gedörrt oder gekocht genießbar und sind auch nicht die direkten Vorfahren unserer zahllosen heutigen Apfelsorten. Und die Tomate, mit einem Pro-Kopf-Verzehr von 25 Kilo im Jahr das Lieblingsgemüse der Deutschen, stammt ursprünglich aus Mexiko.
Ja, wie kommen Pflanzen überhaupt hierhin? Das ist natürlich eine interessante Frage. Der Mensch spielt dabei eine ganz große Rolle. Der Mensch kann einerseits Pflanzen transportieren, dann kann der Wind Dinge transportieren, Tiere anhaftend ans Fell und Ähnliches können Dinge transportieren. Aber dass Pflanzen sich hier ansiedeln, dafür benötigen sie ja ein bestimmtes Umfeld. Und auch da hat der Mensch im Laufe der Jahrtausende ganz stark eingegriffen.
Professorin Angela Kreuz erforscht als Archäobotanikerin im Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden die ur- und frühgeschichtliche Pflanzenmigration. Sie untersucht organisches Material bei archäologischen Ausgrabungen und rekonstruiert so mit ihrem Team landwirtschaftliche Entwicklungen und Ernährungsgewohnheiten der vergangenen Jahrtausende.
Fast alle Gartenpflanzen, die wir kennen, auch die Obstgehölze, vieles davon kommt entweder aus Vorderasien oder aus dem Mittelmeerraum, aus China kommt die Hirse. Aus aller Welt kommen Dinge zu uns und nur weniges ist hier natürlich vorkommend, sodass man das auch hier vor Ort hätte züchten können.
Seit Urzeiten bereichert die weltweite Ausbreitung von Pflanzen unseren Speiseplan, der ohne die eingebürgerten Exoten ziemlich karg wäre. Spinat zum Beispiel wurde vor Jahrtausenden vermutlich in Persien zum ersten Mal kultiviert. Und obwohl Deutsche für Sauerkraut und andere Kohlgerichte bekannt sind, stammt der Kohl ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Die Herkunft der Gurke wird in Indien vermutet, wo sie seit mehr als 4000 Jahren an den Südhängen des Himalaya angebaut wird. Was kam in Europa eigentlich auf den Tisch, bevor es all die fremden Köstlichkeiten gab?
Wir werden uns jetzt auf eine kulinarische Zeitreise begeben, die vor etwas mehr als 1,6 Millionen Jahren beginnt. In der Zeit, als die ersten menschenartigen Wesen auf der Bildfläche erschienen sind und über die Ernährungsweise dieser Menschenformen, dieser menschenartigen Wesen kann man noch nicht allzu viel sagen, weil einfach die Quellen noch sehr dürftig sind. Aber was wir sagen können, ist eigentlich, dass diese frühesten Menschen ja als Allesfresser begonnen haben. Das heißt, auf dem Speiseplan standen alle Pflanzen, die die Natur zu geben hatte, die essbar waren, aber eben auch Insekten. Wir haben Hinweise darauf, dass diese frühen Menschen auch Aas gegessen haben, wenn gefahrloser Zugang bestand, wenn die Raubtiere was übrig gelassen haben. Aber pflanzliche Nahrung wird den größten Teil der Ernährung dieser Menschen ausgemacht haben.
Frank Moseler arbeitet als wissenschaftlicher Vermittler im Archäologischen Forschungszentrum für menschliche Verhaltensevolution Monrepos bei Neuwied. Seine Führung zum Thema Ernährung lässt er in Afrika beginnen. Seit 1924 in Südafrika der gut 2 Millionen Jahre alte fossile Schädel eines Kindes entdeckt wurde, gilt der Kontinent als Wiege der Menschheit. Bis Urmenschen in europäische Breitengrade vordrangen, sollten mehrere hunderttausend Jahre vergehen.
Wir kommen jetzt in eine Zeit, in der gerade hier in Europa eine Menschenform gelebt hat, die uns allen eigentlich sehr bekannt ist, auch ohne dass man Archäologe ist. Das sind die sogenannten Neandertaler. Und diese Neandertaler hatten eine ganz besondere Ernährungsweise. Das liegt eben daran, dass sie einen etwas anderen Körperbau hatten, einen anderen Stoffwechsel als wir heute. Man kann heute berechnen, dass die Neandertaler so im Schnitt etwa 4.000 bis 5.000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen mussten, damit ihr Körper einigermaßen funktionieren konnte. Und diesen Kalorienbedarf, den deckt man eben am besten in erster Linie mit Fleisch und Fett.
Das lieferten zum Beispiel Höhlenbären, Wollnashörner oder europäische Waldelefanten mit einer Schulterhöhe von über 4 Metern und einem Gewicht von bis zu 11 Tonnen. Im Museum sind ein paar Kinder an Computerbildschirmen gerade virtuell auf einer prähistorischen Großwildjagd unterwegs. Ein paar Meter weiter wird auf einer Schautafel erklärt, was die Neandertaler an pflanzlicher Kost hätten sammeln müssen, um damit den Nährwert eines erlegten Bären zu ersetzen.
Also 250 Kilogramm Bärenfleisch entsprechen zum Beispiel 41.000 Eicheln. Sie könnten auch 31.000 Hagebutten sammeln oder 193.000 Himbeeren, 890.000 Löwenzahnblätter oder 121.000 Champignons. Und da sehen Sie schon, da hat sich das Risiko der Jagd auf so einen Höhlenbären doch deutlich ausgezeichnet. Wenn Sie da allein in Pflanzennahrung das hätten sammeln müssen, da wären doch viele Tage, viele Wochen ins Land gezogen. Und ja, diese Kalorien mit Pflanzen in sich hereinzustopfen, das ist auch sehr schwer verdaubar, ist nicht so gut bekömmlich. Deswegen war der Fleischkonsum in dieser Zeit eigentlich so der Weg zum Erfolg.
Was genau unsere frühesten Vorfahren verzehrt haben, zeigen zum Beispiel Laboranalysen fossiler Knochenfunde. Ihr Stickstoff- und Kohlenstoffgehalt gibt den Forschern Aufschluss darüber, ob bei den vor Jahrtausenden Verstorbenen eher Fisch, Fleisch oder Pflanzenkost auf dem Speiseplan stand. Noch detailliertere Erkenntnisse liefern Abnutzungsspuren an Zähnen und fossile Zahnsteinreste, die in ihre Einzelbestandteile zerlegt werden.
In diesen Zahnsteinresten haben sich schön die Speisereste erhalten. Man kann da zum Beispiel Stärkekörner nachweisen oder kleine sogenannte Pflanzensteinchen oder Phytoliten. Und die haben die besondere Eigenschaft, dass sie sich von Pflanzenart zu Pflanzenart ganz charakteristisch unterscheiden, sodass man die Art der Pflanzen ganz gut bestimmen kann, sodass man weiß, dass hier eben auch Gräser, Grassamen, Wurzeln, Blätter, Knollen, hin und wieder auch vermutlich Baumrinde gegessen wurde. Also eine breite Nahrungspalette, aber eben das, was die Natur ihnen zur Verfügung gestellt hat. Also das heißt, dieses Bild, dass die Steinzeitmenschen, wenn man von den Steinzeitmenschen so sprechen möchte, bergeweise einfach nur Fleisch verschlungen haben, das lässt sich heute nicht mehr halten. Also es war immer ein gewisser Pflanzenanteil dabei, aber der Pflanzenanteil ist sehr schwer nachzuweisen.
Den Geschmack der Steinzeitbauern, also sozusagen von Wilmer Feuerstein, den kennen wir natürlich nicht und können aber annehmen, dass das etwas ganz anderes war als unser Geschmack heute. Die Menschen kannten ja keinen Zucker. es gab keinen Pfeffer, es gibt keinen Knoblauch. Also es gibt ganz viele Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, fehlten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viel, was wir heute nicht mehr haben. Es gibt ja eine Unmenge an Stauden, an blattreichen Pflanzen, an unterirdischen Rhizomen, Wurzeln und Rinde und alle möglichen Früchten und Nüssen, die essbar sind. Und das gehe ich davon aus, dass die Menschen das wussten. Auf jeden Fall finden wir viele dieser Arten auch bei den archäologischen Ausgrabungen.
Zur Nahrung steinzeitlicher Jäger und Sammler gehörten Wildkräuter wie Brennnesseln, Kamille und Wegerichgewächse und ein paar Obst- und Gemüsesorten, die auch heute noch in Wäldern, auf Wiesen und am Wegesrand zu finden sind. Haselnüsse, Brombeeren, Himbeeren oder kleine Walderdbeeren und Pilze. Pastinaken und Möhren zählen ebenfalls zu den heimischen Wildpflanzen.
Also es gibt in Helgoland noch eine kleine Region mit Wildrübe, Betta maritima, ist eine der Urpflanzen unserer Futter- und Zuckerrübe. Das könnte man noch ins Feld führen. Auch Raps stammt aus Europa, aber es ist eine sehr viel spätere Entwicklung. Der entstand wahrscheinlich im 14., 15. Jahrhundert in Holland.
Die Theorie von verschiedenen geografischen Entstehungszentren, auch Genzentren genannt, entwickelte der russische Botaniker Nikolai Iwanowitsch Wawilow, der in den 20er und 30er Jahren auf der Jagd nach Kulturpflanzen mehr als 40 Länder bereiste.
Er war Begründer der heute noch existierenden Genbank in St. Petersburg. Das ist eine der größten Genbanken der Welt, die auf seinen Sammlungen beruht und wo eben Nachfolger immer weiter Proben von Kulturpflanzen gesammelt haben. Und ihm fiel auf, dass eben nicht jede Pflanze in jedem Ort der Welt vorkommt sozusagen. Und er stellte eben fest, dass bestimmte Kulturpflanzen aus bestimmten Regionen kommen. Und sein wichtigster Gedanke war, die Genzentren müssen dort sein, wo die größte Vielfalt an diesen Pflanzen vorherrscht.
Eines dieser Genzentren liegt im sogenannten fruchtbaren Halbmond, der die heutigen Staaten Iran, Irak, Syrien, Israel und Palästina umfasst. Von dort stammen auch die ersten Nahrungspflanzen, die mit wandernden Völkern nach Europa kamen. Emmer und Einkorn als Vorläufer des Weizens, Erbsen, Linsen und Lein.
Etwa im 7. Jahrtausend vor Christus wandert dieses Spektrum an Kulturpflanzen und auch Haustieren aus dem Nahen Osten über Anatolien, über den Balkan weiter nach Nordwesten und kommt dann in der Mitte des 6. Jahrtausends in Nordwestungarn an. Und dort im Raum um den Balatonsee, den Plattensee, entsteht die sogenannte bandkeramische Kultur. Die wird so bezeichnet nach den bandförmigen Verzierungen auf ihrer Keramik. Und das sind sozusagen die ersten Bauern, die dann auch hier weiter sich über Österreich nach Deutschland verbreitet haben. Das sind die ersten Bauern Mitteleuropas, diese bandkeramische Kultur.
Die Bandkeramiker bewegten sich durch Regionen, die damals weitgehend von unwegsamem Urwald bedeckt waren. Mit Steinbeilen und Feuer rodeten die Neuankömmlinge mühsam Flächen, um dort ihr mitgebrachtes Saatgut auszusehen. Was diese ersten Bauern aus dem fruchtbaren Halbmond zu uns brachten, enthielt alles, was der Mensch für eine ausgewogene Ernährung braucht. Erbsen und Linsen als Eiweißlieferanten, stärkehaltiges Getreide und Lein, der als Öl- und Faserpflanze genutzt wurde.
Ich glaube, dieser Übergang vom Dasein der Jäger und Sammler zum Dasein sesshafter Ackerbauern und Viehzüchter, das ist einer der gravierendsten Umbrüche, den die Menschheitsgeschichte zu verzeichnen hat. Nicht umsonst gibt es den Mythos der Vertreibung aus dem Paradies im Alten Testament, der genau das widerspiegelt. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot verdienen, Disteln und Dornen wird er dir wachsen lassen. Das sind die Unkräuter auf den Feldern. Das ist also in diesem Mythos bereits verankert. Und man fragt sich ja trotzdem, warum? Warum machen die Menschen das? Ne?
Über die Frage, warum Menschen eines Tages begonnen haben, Wildpflanzen und Wildtiere zu domestizieren, kann Angela Kreutz nur spekulieren. Tatsache ist, dass sie in Kleinasien schon vor 13.000 Jahren Getreide mit Feuersteinklingen und Sicheln ernteten. Was bei Wildpflanzen ausgesprochen mühsam ist, da sie sehr kleine Körner haben, die auch noch zu unterschiedlichen Zeiten reifen.
Und irgendwann haben die Menschen eben angefangen, die früher gesammelten Früchte auch anzubauen. Und in diesem Übergangsbereich ist das sehr schwierig festzustellen, ist es noch eine Wildpflanze oder schon eine Kulturpflanze. Später ist es dann so, dass die Kulturpflanzen durch den Anbau spezielle Eigenschaften entwickeln, zum Beispiel größere Samen oder bestimmte Mechanismen, dass die Körner nicht mehr von alleine abfallen. Das möchte der Landwirt, der Bauer ja nicht. Und diese Dinge kann man dann archäologisch auch fassen, ob eine Pflanze kultiviert war oder nicht.
Im archäobotanischen Labor in Wiesbaden türmen sich pflanzliche Hinterlassenschaften längst vergangener Zeiten in hohen Regalen. Verkohlte Obstkerne, Getreidekörner, Samen und Pollen sind nach Größe und Form zu Häufchen sortiert.
Also der Herr Thielen steht hier und schlemmt jetzt eine Erdprobe, so nennen wir das. Das kommt in Form von Eimern voll Erde, in Anführungszeichen, von den archäologischen Ausgrabungen bei uns an. Das sind also die Abfälle und die Dinge, die die Menschen in irgendwelche Bodeneintiefungen entsorgt haben und ähnliches mehr, was bei archäologischen Ausgrabungen dann erschlossen wird.
Mehr als 60 Kubikmeter Erde haben Angela Kreuz und ihr Team im Laufe der letzten 25 Jahre wie Goldwäscher unter fließendem Wasser durchsiebt. So stießen sie auf 1,5 Millionen Pflanzenreste von fast 600 Pflanzenarten. Die fossilen Küchenabfälle stammen zum Beispiel aus Brunnen, die, wenn sie nicht mehr genutzt wurden, als Müllgruben dienten. Andere sind vor Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden zufällig ins Herdfeuer gefallen, dort verkohlt und so bis heute erhalten geblieben.
Zum Beispiel hier ganz viel verkohltes Material, auch ganz viele Getreidekörner. Also ein Riesenberg Getreidekörner, da ist ein Haus abgebrannt und die Vorratsfunde von dem Getreide sind dort mit erhalten geblieben. Aber das meiste kann man mit bloßem Auge nicht erkennen. Was wir untersuchen, nennt man botanische Großreste. Das meiste ist aber so klein, dass man das unter dem Mikroskop weiter untersuchen muss. Und das machen wir in dem anderen Raum.
Dort nimmt Sabrina Herter gerade winzige Partikel aus der Bronzezeit unter die Lupe. Die rund 3500 Jahre alten Pflanzenreste traten beim Ausbau einer Straße nördlich von Frankfurt am Main zutage.
Ich sitze jetzt gerade auch an der kleinsten Fraktion, also an der Organik 0,5 Millimeter dran.
Also man sieht hier dieses Material, das ist eine echte Sisyphusarbeit, was sie da ausliest, ne?
Genau.
Was auf diesem 0,5 Millimeter Sieb liegen bleibt. Also zum Beispiel so ein Mohnkorn, Sie kennen das ja vom Brötchen, die sind einfach winzig.
Mhm. Ich habe tatsächlich auch Getreidekörner gefunden, also Weizen, den konnte ich aber nicht genauer bestimmen. Gerste habe ich noch gefunden.
Sehr selten und besonders spektakulär sind sogenannte Produktfunde, wie der Hirsebrei, der in einem Tongefäß angebrannt ist und so der Nachwelt erhalten blieb. Oder das mehr als 2000 Jahre alte Keltenbrot, das, konserviert im Salz einer Saline, in der Nähe von Bad Nauheim gefunden wurde und aussieht wie ein türkisches Fladenbrot. Besonders viel archäologisches Quellenmaterial fand sich aus der Römerzeit. Als Cäsar und seine Truppen ab Mitte des letzten Jahrhunderts vor Christus Gallien und Teile Germaniens eroberten, brachten sie aus ihrer südeuropäischen Heimat eine Vielzahl neuer Kulturpflanzen mit.
Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also sämtliche Obstgehölze, also Pflaume, Pfirsich, die Feige, den Weinbau haben die Römer bei uns etabliert. Dann Apfel, Birne gibt es zwar als Wildform, aber die richtigen Kulturformen, die haben auch die Römer erst eingeführt. Dann alles, was wir so kennen, von Mangold über Gurken, über Melone, alles, was wir so im Gartenbau kennen, dann die Kräuter wie Dill oder Petersilie und so weiter, all das haben die Römer erstmalig hier eingebracht.
Ihren Soldaten und Verwaltungsbeamten sollte es in den germanischen Provinzen an nichts mangeln. Über die Ess- und Trinkgewohnheiten der Einheimischen in den besetzten Gebieten schreibt der römische Historiker Tacitus voller Befremden:
Als Getränk dient ihnen ein Saft aus Gerste oder Getreide, der zu einem weinähnlichen Gebräu vergoren ist. Die Speisen sind einfach: wildwachsendes Obst, frisches Wild oder geronnene Milch. Ohne besondere Zubereitung, ohne Gaumenkitzel vertreiben sie den Hunger.
Die kulinarische Romanisierung fand aber nicht nur in raffinierten Rezepten und dem Import von Pflanzen und exotischen Zutaten wie Koriander, Pfeffer und Oliven ihren Niederschlag, sondern auch in der Landwirtschaft.
Also die Römer haben unglaublich viele Neuerungen
im Zuge ihrer Eroberungen hier eingebracht. Das Ganze muss man sich vielleicht wie so eine Art Wirtschaftswunder vorstellen, mit entsprechender Sogkraft. Die Römer haben nördlich der Alpen ja den Gartenbau etabliert, also bestimmte Obstsorten mit Pfropfkultur und Ähnlichem. Das haben die uns in ihren Schriftquellen hinterlassen, sodass wir davon ausgehen können, dass die nicht hier von Wildgehölzen mühselig angefangen haben, ihre Obstarten zu züchten, sondern die haben wirklich fertiges Obst bereits in Form von Reisern oder sonstigem mitgebracht.
Doch längst nicht alle Nahrungspflanzen, die die Römer in die nördlichen Provinzen einführten, stammten tatsächlich aus Italien. Viele wuchsen ursprünglich in ganz anderen Regionen ihres riesigen Reiches, das sich Anfang des 2. Jahrhunderts von der portugiesischen Atlantikküste bis Mesopotamien und von Britannien bis nach Nordafrika erstreckte. Aus dem Maghreb nahmen sie zum Beispiel den Flaschenkürbis mit, den Knoblauch aus Zentralasien. Und als Urheimat allen Kern- und Steinobstes gilt das Altaigebirge im Grenzgebiet von Kasachstan, Russland, der Mongolei und China. Die Zweige der exotischen Apfel-, Birn- und Kirschbäume wurden hierzulande vermutlich auf heimische Holzapfel-, Holzbirnen- und Vogelkirschsämlinge aufgepfropft.
Das finde ich eigentlich das Bewundernswerte bei den Römern. Die haben überall innerhalb ihres sehr großen Reiches immer geschaut, was ist praktisch, was ist gut. Und das haben sie integriert. Die waren wirklich ganz offen für alle kulturellen Neuerungen. Das sehen wir zum Beispiel auch an den Getreiden. Die haben von den Kelten den Dinkel übernommen. Dinkel kennen wir hier unreif als Grünkern. Ein Getreide, was die Römer im italischen Raum gar nicht hatten. Aber die haben einfach hier nördlich der Alpen festgestellt, oh, das ist ein super Getreide, das ist anspruchslos, das ist nicht anfällig gegen Schädlinge. Und da kann man auch Brot draus backen, das hat einen guten Ertrag, also wird es übernommen.
Ist es aber tatsächlich so, dass der Mensch die Pflanzen nutzt? Oder nutzen die Pflanzen nicht vielmehr den Menschen, um ihren Fortbestand zu sichern und in seinem Gepäck von einem Ort zum anderen zu wandern und sich so auszubreiten? Diese Frage stellt der amerikanische Journalist und Hobbygärtner Michael Pollan in seinem Buch »Botanik der Begierde«. Er kommt zu dem Schluss, dass Pflanzen durch natürliche Mutationen eine raffinierte Überlebensstrategie entwickelten, die sich die menschlichen Gelüste zunutze macht.
Die Pflanzen haben nur das im Sinn, was jedes Wesen, genetisch gesehen, grundsätzlich im Sinn hat, sich selbst zu vermehren. Durch Ausprobieren haben sie herausgefunden, dass das am besten klappt, wenn sie Tiere dazu bewegen, ob Bienen oder Menschen, ist dabei eher zweitrangig, ihre Gene zu verbreiten. Und wie erreichen sie das? Indem sie auf die bewussten und unbewussten Bedürfnisse der Tiere eingehen. Die Knollen- und Blütenpflanzen, die das am effektivsten tun, dürfen zur Belohnung dann fruchtbar sein und sich mehren. Sie brachten uns dazu, für sie Botendienste zu leisten.
Seit der Mensch vor vielen tausend Jahren begann, Früchte, Knollen und Samen nicht nur zu sammeln, sondern gezielt auszuwählen, zu kreuzen, zu vermehren und auszusäen, wurden immer mehr Sorten entwickelt und an die geografischen und klimatischen Bedürfnisse der jeweiligen Region angepasst. Nach den Römern brachten Soldaten, Seefahrer und Händler von den Kreuzzügen in den Orient und den Entdeckungsreisen in die neue Welt fremde Pflanzen in ihrer Heimat mit.
Man nennt es in der englischen Literatur ja auch kolumbischer Austausch, der eben angeregt wurde durch die Expedition Kolumbus und seiner Nachfahren, der aber letztendlich in beide Richtungen auch ging. Denn wenn Sie überlegen, die Siedler, die nach Nordamerika auswanderten, brachten natürlich europäische Kulturen nach Nordamerika. Also Weizen und Gerste zum Beispiel, auch Roggen, Hafer. Auch Australien kennt ja keine Getreidearten. Die kamen alle durch europäische Siedler, wurden die eingebracht, sodass das keine Einbahnstraße war, sondern in beide Richtungen ging. Sowohl für Menschen als auch für Pflanzen.
Aus Mittel- und Südamerika nahmen die spanischen Konquistadoren die dort heimischen Kartoffeln, Tomaten, Paprika und Kürbisse mit nach Europa. Nicht zu vergessen den Mais, der den Indianern mehr wert war als Gold und als heilig galt, weil er nach ihrem Schöpfungsmythos der Grundstoff war, aus dem die Götter die Menschen formten.
Schon Kolumbus hat den ersten Mais Ende des 15. Jahrhunderts mit nach Spanien gebracht, war dann erstmal eine Kuriosität, weil man nicht so recht wusste, was man damit anfangen sollte. Witzigerweise waren die Türken das erste Volk, das Mais richtig landwirtschaftlich nutzte als Nahrungspflanze. Ja. Und vom damaligen Osmanischen Reich kam das dann wieder zurück nach Mitteleuropa. Die Kenntnisse über den Maisanbau nach Italien, ins Tessin. Und deshalb heißt in manchen Gegenden heute auch noch türkischer Weizen oder wurde früher türkischer Weizen genannt, weil man das vergessen hatte, dass der von Kolumbus mitgebracht wurde. Also manchmal gehen diese Kulturpflanzen auch sehr verschlungen Wege.
In Mittelamerika gab es zu Kolumbus Zeiten bereits zwischen 200 und 300 verschiedene Maissorten, die seit etwa 7000 vor Christus von Indianern kultiviert worden waren. Heute gehört Mais, der mit seinem wilden Vorfahren Theosinte so wenig gemein hat, dass ihre Verwandtschaft lange Zeit umstritten war, zu den ertragreichsten Ackerfrüchten. Weltweit werden jährlich fast 1 Milliarde Tonnen Körnermais geerntet und als Tierfutter, Nahrungsmittel oder Energielieferant genutzt. Dass das Gewächs überhaupt in europäischen Klimaten gedeiht, ist ein Resultat der Züchtung.
Wir haben ja in Mitteleuropa ein relativ enges Fenster für eine subtropische Pflanze, nicht? Die Aussaat ist Ende April, die Ernte ist im Oktober, spätestens November, wenn es wieder kalt wird. Und da musste der Mais eben auf Frühreife getrimmt werden, dass er in der Lage ist, in dieser kurzen Zeit auch Früchte zu machen. Und das Zweite war, dass man ihn auf kühle Toleranz selektiert hat, sodass er schon im April eben ausgesät werden kann, wenn wir ja auch oft nur 10 Grad Nachttemperaturen haben. Das ist eine Leistung, die eigentlich erst in den 1960er Jahren begonnen wurde beim Mais.
Für Thomas Miedaner von der Landessaatzuchtanstalt an der Universität Hohenheim sind die enorme Ausbreitung und Vielfalt unserer Nahrungspflanzen ohne den Einfluss des Menschen undenkbar. Mittlerweile wird in klimatisch besonders günstigen Lagen in Baden und im bayerischen Donautal sogar Soja erfolgreich angebaut. Garantiert gentechnikfrei für den Biomarkt. Dass eines Tages auch Bananen, Ananas oder Reis in unseren Breitengraden wachsen werden, hält der Wissenschaftler trotz Züchtungserfolgen und Klimaerwärmung allerdings für unwahrscheinlich.
Ananas und Palmen sehe ich jetzt in absehbarer Zeit nicht. Obwohl in der Pfalz wachsen die Feigen schon lange im Freien und werden sogar reif. Aber ja, es gibt natürlich Grenzen. Aber wir haben heute schon kommerziellen Weinbau in Südschweden, was früher gar nicht möglich war. Und es gibt auch schon nicht ganz ernst gemeinte Prognosen, dass Mecklenburg-Vorpommern die Rettung des Rieslings sein wird, weil eben der Weißwein unter zunehmender Hitze mehr leidet und dann auch nicht mehr die Qualitäten produziert, die wir gewohnt sind.